Deutschlandfunk Nova. Update mit Rahel Klein.
Eigentlich sollte das nur eine Formalie sein. Es wurde dann aber zu einem richtigen Krimi.
Wir kommen dann zum dritten Wahlgang zur Wahl des regierenden Bürgermeisters.
Drei Anläufe hat Kai Wegner von der CDU heute gebraucht, um zum neuen regierenden Bürgermeister von Berlin gewählt zu werden. Und die Stimmung war danach bei allen Beteiligten tiefer als im Keller, würde ich mal sagen. Was da heute in Berlin passiert ist und was das jetzt für den Start der großen Koalition aus CDU und SPD bedeutet, das ist eins unserer Themen heute. Und wir müssen drüber sprechen, warum ein Kiwi-Emoji nicht nur als leckere Frucht verstanden werden kann.
Wenn du jemandem eine Kiwi-Hälfte schickst, dann ist das etwas, was Leute nutzen, um ihre transfeindlichen Ansichten zu markieren.
Was eine Kiwi mit Transfeindlichkeit zu tun hat, auch das klären wir heute hier am Donnerstag, dem 27. April. Ich bin Rahel Klein. Ich hoffe, euch geht's gut.
Deutschlandfunk Nova.
Drei Anläufe hat's heute in Berlin gebraucht, dann hat's geklappt.
Ja-Stimmen 86, Nein-Stimmen 70, Enthaltungen 3. Kai Wegner ist damit zum regierenden Bürgermeister von Berlin gewählt.
Ja, also im dritten Wahlgang hat's dann geklappt und Kai Wegner führt die große Koalition aus CDU und SPD jetzt an. Aber dieser Wahlkrimi heute, der hat heute wirklich dazu geführt, dass die Gesichter von CDU und SPD ja regelrecht eingefroren sind vor Fassungslosigkeit. Sprechen wir jetzt drüber mit unserer Korrespondentin in Berlin, Claudia van Laak. Claudia, war das überraschend, dass das jetzt so drastisch wurde? Ja,
ja,
oder?
Total überraschend. Also, ich habe ja mit ganz, ganz vielen Leuten vorher gesprochen und es war klar, ein paar Abweichler würde es geben. Und zwar vermutet wurden die natürlich immer bei der SPD, weil da gab es ja die größte Auseinandersetzung. Sollen wir mit der CDU koalieren oder nicht? Da gab es ja auch diesen Mitgliederentscheid, der halbe-halbe ungefähr ausgegangen ist. Und bei der SPD war klar, es gibt da ein paar Abweichler. Gerechnet wurde so mit 3-4. Und dann hätte es ja gereicht. Als aber das Ergebnis bekannt wurde, nach der ersten Abstimmung und klar war, es gibt 15 Abweichler und zwar mutmaßlich nicht nur in der SPD, sondern auch in der CDU. Da sind natürlich die Gesichter nicht nur eingefroren, sondern eingefallen, würde ich sagen.
Ja. Ja, das heißt, man muss schon sagen, das war diese Wahl im dritten Anlauf ist schon ein Debakel jetzt für Wegner gewesen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Zumal er ja von einem sehr, sehr hohen Niveau gestartet ist. Also ein Riesenwahlsieg eingefahren, dann glanzvolle, schnelle Koalitionsverhandlungen mit der SPD geführt. Dann gab es am Montag den CDU-Parteitag. Da wurde noch nicht einmal geheim gewählt, sondern mit Handheben abgestimmt. Einstimmig war das bei dem CDU-Parteitag für Wegner, für den Koalitionsvertrag. Es gab da noch nicht einmal einen Gesprächsbedarf. Also nicht ein Delegierter hatte noch eine Frage an Herr Wegner. Also er war ein so strahlender Sieger, strahlender ging's gar nicht. Und jetzt im Grunde dieser Absturz, das ist schon dramatisch.
Wie sind denn die ersten Reaktionen auf diesen Wahlablauf heute?
Na, erstmal sind alle geschockt und es ist so, dass die Grünen noch versucht hatten, diesen dritten Wahlgang zu stoppen. Die haben dann noch einen Geschäftsordnungsantrag gestellt und gesagt, angesichts dieser Dramatik wäre es vielleicht sinnvoller, alle würden noch mal in sich gehen und drüber nachdenken und noch ein paar Tage ins Land gehen lassen und dann eine neue Sitzung möglicherweise machen. Dieser Antrag ist dann aber abgelehnt worden.
Weiß man denn, wie es dann im dritten Wahlgang dann doch funktioniert hat?
Naja, das wissen wir natürlich nicht, weil es ist ja eine geheime Wahl. Aber die AfD behauptet nun, Wegner geschlossen gewählt zu haben und sie sei der stabilisierende Faktor in der Stadt, behauptet jetzt die AfD von sich. Und ich meine, das ist natürlich auch kein guter Start, wenn eine schwarz-rote Regierung, die sich immer sehr stark abgegrenzt hat, also beide, auch die CDU, sehr stark abgegrenzt hat, nach rechts hin zur AfD, jetzt plötzlich Zweifel sät, ob es möglicherweise nur mit AfD-Stimmen gelungen ist, Kai Wegner zu wählen. Das können wir nicht nachprüfen, das werden wir nicht nachprüfen können.
Es ist ein schwieriger Start dann jetzt auch für die schwarz-rote Regierung in Berlin. Wie geht es jetzt weiter? Also was heißt das jetzt auch für diesen Staat, für diesen Regierungsstaat?
Also ich glaube, dieses Drama heute müssen erstmal alle verdauen. Also vermutlich sollte es heute Abend eine große Sause geben. Ob es die geben wird, kann ich nun nicht sagen. Also man hat es auch an dem Gesicht von Kai Wegner gesehen, auch bei der Vereidigung. Da war ein kleines, müdes Lächeln zu sehen. Ich glaube, es müssen jetzt erstmal alle verarbeiten, was da heute passiert ist.
Erst im dritten Anlauf ist CDU-Mann Kai Wegner zum regierenden Bürgermeister von Berlin gewählt worden. Warum es drei Anläufe gebraucht hat und was dieser holprige Start für die Koalition aus CDU und SPD bedeutet, das hat uns Claudia van Laak aus unserem Hauptstadtstudio eingeschätzt. Vielen Dank dir, Claudia.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Zu wenig HandwerkerInnen, zu wenig Pflegepersonal in Krankenhäusern, zu wenig BetreuerInnen in Kitas. Deutschland braucht Fachkräfte. Deshalb will die Bundesregierung es qualifizierten Menschen aus dem Ausland erleichtern, nach Deutschland zu kommen und hier zu arbeiten. Dafür ist das Fachkräfteeinwanderungsgesetz entworfen worden und über dessen erste Fassung haben die Parteien heute im Bundestag debattiert. Darüber spreche ich jetzt mit Wiebke Lehnhoff aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Wiebke, ich habe gesagt, debattiert. Ich könnte mir vorstellen, dass der Ton beim Thema Zuwanderung doch auch vielleicht ein bisschen heftiger war, oder?
Ja, das kann man schon so sagen. Also die Regierungsparteien SPD, FDP und Grüne sind logischerweise für das Fachkräfteeinwanderungsgesetz und die Oppositionsparteien sind mehr oder weniger dagegen.
Aber dabei ist ja Fachkräftemangel überhaupt kein neues Thema.
Nee, genau. Das taucht seit einigen Jahren immer wieder als Thema auf, auch weil die Gesellschaft bei uns in Deutschland ja zunehmend älter wird und im Verhältnis dazu nicht genug jüngere Nachkommen sozusagen. Und gerade hat auch das Statistische Bundesamt nochmal bestätigt, wir haben kaum noch Reserven im Land, um jetzt schon fehlende Fachkräfte zu ersetzen. Oder auch die zu ersetzen, die bald ausscheiden, also in Rente gehen. Und fast alle, die bei uns arbeiten könnten, die haben auch schon einen Job, Vollzeit oder Teilzeit. Das kam beim letzten Mikrozensus auch raus.
Das heißt, da geht auch einfach überhaupt nicht viel mehr.
Genau. Und deshalb brauchen wir nach Meinung der Bundesregierung einfach zusätzliche Fachkräfte aus dem Ausland. Und für die ist es unter der bisherigen Gesetzgebung einfach schwierig, zu uns zu kommen, sagt Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD.
Deutschland ist für ausländische Fachkräfte bisher eben nicht das Top-Ziel, denn unsere aktuelle gesetzliche Regelung sind viel zu bürokratisch und sie bauen hohe Hürden. Und das wollen wir heute ändern, meine Damen und Herren.
Und geändert werden soll das eben mit dem sogenannten Fachkräfteeinwanderungsgesetz.
Wie soll das dann konkret funktionieren, wenn ich jetzt als Fachkraft aus dem Ausland nach Deutschland kommen möchte?
Also wer eine akademische Ausbildung im Ausland gemacht hat oder einen staatlich anerkannten Berufsabschluss, könnte dann schon nach Deutschland kommen, wenn er oder sie einen Arbeitsvertrag sicher hat. Sie müssen also nicht mehr warten, bis diese ausländischen Abschlüsse bei uns auch anerkannt worden sind. Das frisst ja bisher oft noch sehr viel Zeit und auch Nerven der Menschen. Und zusätzlich soll es noch ein Punktesystem geben nach kanadischem Vorbild.
Das würde dann heißen, je besser ich qualifiziert bin, desto mehr Punkte bekomme ich wahrscheinlich, oder?
Ja, im Prinzip schon. Also wer zum Beispiel bestimmte Sprachkenntnisse hat oder Erfahrung in bestimmten Berufen, der oder die soll dann eine sogenannte Chancenkarte bekommen und mit der kann die Person dann hier in Deutschland Arbeit suchen. Das kommt aber bei der Opposition nicht so gut an. Zum Beispiel kritisiert der innenpolitische Sprecher der Unions-Bundestagsfraktion Alexander Throm den Vergleich zu Kanada.
Kanada macht eine echte Bestenauslese. Nur die Obersten im Ranking kommen hinein. Sie machen genau das Gegenteil mit ihrem Punktesystem. Sie machen ein Downgrading auf das absolut Minimum, das man erreichen muss, um nach Deutschland hereinkommen zu können.
Die CDU-CSU ist also der Meinung, da bestehe die Gefahr, dass Leute aus dem Ausland kommen und hier die Sozialsysteme ausnutzen. Das wiesen die Regierungsparteien scharf zurück. Die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Katharina Dröge, warf der Union vor, dass sie damit Ressentiments schüre. Und Bundesarbeitsminister Hubertus Heil von der SPD sagte in Richtung Union:
Sie hatten mal wirtschaftlichen Sachverstand in Ihren Reihen. Sie hatten mal Leute wie Heiner Geißler, der gesellschaftspolitischen Sachverstand repräsentiert hat. Und solche Reden hier zu halten, zeigt, dass Fachkräftemangel auch in der Opposition ein Problem zu sein scheint. Davon bin ich fest überzeugt.
Wie ist denn die Haltung der anderen Oppositionsparteien?
Also auch die AfD lehnt den Entwurf des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes ab. Und die Linke sagt, es sei kein Wunder, dass Fachkräfte bei uns fehlen, denn der Mangel an Fachkräften sei dort am größten, wo die Löhne am miesesten sind, also in der Pflege, beim Bau und in der Gastronomie. Und es dürfe keine Fachkräfteeinwanderung in prekäre Beschäftigung geben, sagt die Linke.
Im Bundestag ist heute über den ersten Entwurf des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes debattiert worden oder auch gestritten worden. Das soll es für qualifizierte Menschen aus dem Ausland leichter machen, zu uns nach Deutschland zum Arbeiten zu kommen. Die Infos dazu hatte Wiebke Lehnhoff aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Danke dir.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich verschicke, glaube ich, keine einzige Nachricht, ohne noch irgendwie ein Smiley, also Emoji dazu zu packen. Es macht die Kommunikation, finde ich, einfach persönlicher, freundlicher. Ganz so unschuldig sind Emojis aber auch nicht immer. Die können auch missbraucht werden und vielleicht werden euch auch gerade auf TikTok verschiedene Videos in die Timelines gespült, die euch genau darauf hinweisen. Martin Schütz aus der Deutschlandfunk Nova Redaktion. Emojis werden auch zunehmend von politisch Radikalen benutzt. Kann man das sagen?
Ja, das stimmt. Also Emojis eignen sich einfach gut, um in einer bestimmten Gruppe einen Code zu entwickeln und damit dann zu kommunizieren. Bei Verschwörungsmythikern ist es zum Beispiel das Schaf, das für die sogenannten Schlafschafe steht. Also für Menschen, die dann beispielsweise während der Pandemie Politik und Medien nicht misstraut haben und dann die Corona-Warn-App auch noch genutzt haben, oh Gott, ne? Und sich dann auch noch haben impfen lassen.
Dabei ist das Schaf doch so ein harmloses Tier.
Na klar, aber der Vorteil solcher Emojis ist, dass sie ja im Grunde wie so ein weißes Blatt sind. Tatjana Schäffler ist Professorin für Sprachwissenschaft und forscht auch zu Emojis und für sie sind solche Zeichen, solche Emojis eine gute Basis, um sich in einer geschlossenen Gruppe extrem schnell auszutauschen.
Wir geben ihnen quasi als Sprachgemeinschaft eine Bedeutung und dadurch können Emojis natürlich auch flexibel sein und sich an die Verwendung anpassen und in verschiedenen Gruppen auch verschieden verwendet werden und dann da quasi Insider-Bedeutungen annehmen zum Beispiel, die dann nur innerhalb einer Gruppe bekannt ist.
Also Emojis geben damit eben auch die Möglichkeit, dass Gruppen sie mit eben diesen bestimmten Bedeutungen aufladen und dass sie sich dann auch so ein bisschen im allgemeinen Sprachgebrauch festsetzen, wie eben das Schlafschaf.
Schlafschaf, habe ich auch schon gehört. Klingt jetzt aber dann erstmal so, dass wir irgendwie aufpassen müssen, welche Emojis wir jetzt nutzen.
Also wenn andere Menschen sich damit auskennen, dann besteht zumindest ja in der Theorie diese Gefahr. Also wenn du etwa das Milchglas und das Okay-Zeichen, also die Hand, wo Zeigefinger und Daumen sich berühren, ich weiß, ob du das kennst, das Emoji.
Ja, klar.
Wenn du das zusammen nutzt, dann soll das laut Süddeutscher Zeitung das Zeichen für weiße Vorherrschaft sein. Mhm. Und wenn du jemandem eine Kiwi-Hälfte schickst und damit also das als Emoji verschickst, dann ist das etwas, was Leute nutzen, um ihre transfeindlichen Ansichten zu markieren.
Kiwi-Hälfte.
Genau.
Warum?
Also das geht auf radikalen Feminismus zurück, der Transmenschen ausschließt und die nutzen offenbar die Kiwi als Symbol, weil sie zwei klar voneinander unterscheidbare Geschlechter hat, diese Frucht. Ne? Und auch bestimmte Tiersymbole sind gekapert worden, nicht nur das Schaf. Also Wolf und Adler sind besonders patriotische Tiere in manchen Kreisen. AfD-Sympathisantinnen und Sympathisanten nutzen wohl gerne mal blaue Punkte oder Herzen, blaue Herzen bei Posts, bis hin zu wirklich ja wenig subtilen Emoji-Kombinationen, der doppelte Blitz als möglicher Code für die SS.
Aber passiert das dann nur in der Theorie, dass man mir dann Vorwürfe macht, wenn ich zum Beispiel so einen Adler oder eine Kiwi schicke? Oder wie siehst du das?
Also ich halte das zumindest für relativ ausgeschlossen, dass wenn du mir jetzt einfach so eine Kiwi-Hälften-Emoji schickst, ohne dass wir das bisher in irgendeinem Kontext in unserem Gespräch hatten, dass das passiert, wenn man so normal eine Konversation hat. Wenn ich einkaufen gehe und schreibe dir, dann brauchst du was und du schickst mir dann die Kiwi-Hälfte oder die ja beispielsweise auch im sexuellen Kontext immer wieder genutzte Aubergine, dann ist ja relativ klar, was du damit zum Ausdruck bringen willst, nämlich was ich mitbringen soll vom Einkauf und eben nichts gegen Trans-Menschen hast oder irgendwie etwas mit einem Penis jetzt mir kommunizieren möchtest.
Das heißt, aus deiner Sicht ist die Gefahr, dass da Missverständnisse wirklich auftreten, eher gering?
Ich denke schon. Also es gibt mehr als 3000 Emojis und da findet auch Tatjana Schäffler, ist wirklich schwierig, dass jeder erstmal grundsätzlich sattelfest ist bei diesen Bedeutungen, die da mitschwingen könnten.
Ich würde sagen, jeder kann diese Emojis verwenden, wie sie oder er möchte. Unsere Erwartung ist da, dass die auch über die Zeit eben mehr verschiedene Bedeutungen annehmen können, ja, weil es eben mehr Kontexte gibt und mehr Gruppen, in denen vielleicht eine bestimmte Verwendung oder Bedeutung sich durchsetzt. Und dann wird das natürlich immer mehr und niemand kennt alle Bedeutungen.
Also laufen wir da auch nicht großartig Gefahr, dass wir pauschal dazu verurteilt werden und wir laufen nicht Gefahr, dass unsere Lieblings-Emojis von Radikalen gekapert werden und wir sie auf ewig verloren haben.
Sagt Deutschlandfunk Nova-Reporter Martin Schütz. Mit ihm habe ich drüber gesprochen, wie radikale Gruppen bestimmte Emojis für sich kapern und als Code benutzen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
In gut 2 Wochen finden in der Türkei Parlaments- und Präsidentschaftswahlen statt. 60 Millionen Wählerinnen und Wähler dürfen abstimmen. Und auch in Deutschland gibt es ungefähr 1,5 Millionen türkische StaatsbürgerInnen, die ihre Stimme abgeben können. Und zwar ab heute. Zum Beispiel dann in den türkischen Konsulaten. Und wir wollten wissen, wie die Stimmung unter jungen Deutsch-Türken ist. Welche Chancen rechnen die Amtsinhaber Erdogan oder seinem Herausforderer Kemal Kılıçdaroğlu aus? Die Stimmung ist hoffnungsvoll und optimistisch, und zwar auf beiden Seiten, sagt unsere Reporterin. Sie hat mit jungen Deutsch-Türken gesprochen. Erdogan-Kritiker sind so optimistisch wie nie, dass der diese Wahl verlieren könnte. Zum Beispiel diese junge Kurdin.
Also die Stimmung ist im Moment bombastisch. Wir haben wirklich Hoffnung, dass wir diesmal wirklich schaffen, dass der Erdogan-Ein-Mann-Regime abgeschafft wird.
Ja, unter Erdogan-Anhängern hört sich das allerdings auch gar nicht so viel anders an.
Der macht's auf jeden Fall. Er ist halt eine starke Persönlichkeit, das wird keiner leugnen, ob seine Politik richtig oder falsch ist, und das wirkt, so einfach ist die Geschichte, und deswegen wählen auch die meisten Leute ihn.
Beide Seiten also sehr optimistisch. Bei der letzten Wahl im Jahr 2018 haben ja 65% der türkischen Menschen in Deutschland für Erdogan gestimmt, also sogar deutlich mehr als in der Türkei selbst. Die Frage, die wir uns gestellt haben, ist, wie sieht's bei den jungen Menschen aus? Migrationsexperte Yunus Ulusoy vom Zentrum für Türkeiforschung in Essen sagt, junge Deutsch-Türken fühlen sich von Erdogan oft angesprochen, weil er ihnen ein ganz besonderes Gefühl gibt.
Weil er ihnen zum Beispiel über eine emotionale Sprache eindeutig sagt, ihr seid Angehörige eines großen Volkes, ja, ihr seid nicht irgendwer. Und gerade in einer Phase, wo sie womöglich Ablehnungen erfahren in der Mehrheitsgesellschaft oder das Gefühl haben, egal was sie tun, sie werden nie gleichberechtigt als Deutsche anerkannt, dann entwickeln sie natürlich auch solche Trotzreaktionen.
Ja, wen Erdogan aber eher nicht erreicht, das sind die sogenannten New Wave-Türken, also diejenigen, die in den letzten Jahren erst nach Deutschland gekommen sind, und zwar meist ganz bewusst wegen Erdogans AKP-Politik, manchmal sogar, weil sie fliehen mussten. Aber man muss dazu sagen, das ist eher eine kleinere Gruppe, und viele von ihnen trauen sich gar nicht ins Konsulat, um die Stimme überhaupt abzugeben. Es bleibt also ein spannender Wahlkampf. Wir halten euch in Deutschlandfunk Nova natürlich weiter über die Entwicklung auf dem Laufenden, auch wie es bei Erdogan aussieht. Der hat ja diverse Wahlkampftermine jetzt absagen müssen und es wird darüber spekuliert, was er hat. Er selbst sagt, er hat eine schwere Magenverstimmung und es ist einfach ein anstrengender Wahlkampf. Ihr erfahrt natürlich alles Weitere immer hier in Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Vor einem halben Jahr hat Elon Musk Twitter für 44 Milliarden US-Dollar übernommen, weil
Suppression of free speech. This was just getting me concerned.
Ja, ihn habe beunruhigt, dass auf Twitter die freie Rede eingeschränkt werde. Deswegen habe er Twitter gekauft. Wir ziehen jetzt eine Bilanz, wie sich Twitter in den letzten 6 Monaten unter dem neuen Besitzer verändert hat. Machen wir mit unserer Korrespondentin in Los Angeles, Katharina Wilhelm. Katharina, wegen des Rechts auf freie Rede, ne? Deswegen habe er Twitter gekauft, hat Elon Musk immer wieder gesagt. Inwieweit hat er denn da Änderungen vorgenommen, um dieses Ziel zu erreichen?
Ja, also freie Rede, das muss man ja sagen, heißt für Elon Musk, jeder darf alles sagen. Mhm. Und auch Beleidigendes. Unter anderem hat er deswegen auch die Content Moderation extrem reduziert. Das sagen viele ehemalige Mitarbeiter. Also das ist ja dieser Service, der darauf achtet, dass keine Hassrede, Beleidigungen oder Rassismus verbreitet werden. Und dann hat er auch vor allem viele Accounts wiederhergestellt, die Twitter vorgesperrt hatte. Darunter viele aus der rechtskonservativen Ecke. Prominentes das Beispiel ist natürlich Donald Trump oder auch zum Beispiel der Rapper Kanye West, der allerdings mittlerweile schon wieder gesperrt ist, weil er es dann doch ein bisschen übertrieben hat auf Twitter.
Wie hat sich das Klima auf Twitter verändert durch diese Änderung?
Naja, die Folge ist tatsächlich, das zeigen viele Untersuchungen, zum Beispiel von der Bürgerrechtsorganisation ACLU hier, Falschinformationen, Hassrede, antisemitische, extremistische Tweets, die haben tatsächlich im letzten halben Jahr zugenommen. Viele User sagen auch, es ist irgendwie noch mal rauer geworden auf Twitter, also der Ton ist noch unfreundlicher geworden. Und ich persönlich habe den Eindruck, es ist vor allem chaotischer geworden. Also nicht zuletzt durch zum Beispiel dieses absolute Häkchenchaos, das wir jetzt ja gesehen haben. Mhm. Also diese weiß-blauen Haken, die sind jetzt quasi ja erstmal verschwunden. Nur wer zahlt, wird verifiziert. Das geht jetzt aber rein nach Geld. Das heißt, da wird eben nicht mehr auf Echtheit geachtet, geprüft. Und das hat bei vielen Accounts gerade von Firmen und Institutionen dazu geführt, dass es viel Fake-Accounts gibt, die eben einen blauen Haken haben, aber die nicht echt sind. Und ich finde wirklich, das führt gerade zu besonders viel Chaos bei Twitter.
Viele haben ja gesagt, wenn Elon Musk Twitter wirklich übernimmt, dann sind sie raus bei Twitter. Wie sieht's da aus jetzt ein halbes Jahr später, was die Nutzerzahlen angeht? Sind es weniger Leute geworden oder auch andere Nutzerinnen, Nutzer?
Ja, das finde ich eine super spannende Frage. Und die ehrliche Antwort ist, zur Nutzerzahl können wir eigentlich nicht sagen. Denn Twitter ist ja von der Börse genommen worden. Das heißt, es gibt keine einsehbaren Geschäftsberichte mehr und keine Nutzerzahlen, die wir eben verifizieren können. Es gibt natürlich immer Firmen, die versuchen, das zu analysieren, zu schauen, gibt es da welche Wellenbewegungen, gibt es da. Und angeblich hat Twitter zwischenzeitlich 1 Million Nutzer verloren, seitdem eben Elon Musk übernommen hat. Wir können immerhin sagen, wer auf jeden Fall gegangen ist, zum Beispiel Nachrichtenorganisationen wie NPR, also das Radionetzwerk hier aus den USA, das hat sich offiziell verabschiedet, gerade nachdem Twitter NPR fälschlicherweise als staatsnahes Medium eingestuft hat. Es gibt auch viele Promis, die sind mit viel Tamtam gegangen. Whoopi Goldberg hat sich verabschiedet, Elton John auch. Und dann wissen wir natürlich, wer zurückgekommen ist. Viele eben aus dem rechtskonservativen Milieu zum Beispiel sind zurückgekommen. Auch Donald Trump ist ja wieder erlaubt worden, aber der bleibt tatsächlich auf seiner eigenen Plattform Truth Social. Also es gibt wirklich so eine Wellenbewegung, Wechselbewegung. Aber wie viele Nutzer tatsächlich jetzt abgewandert oder wieder zugewandert sind, das können wir nicht verifizieren.
Jetzt waren die letzten 6 Monate ja wirklich alles andere als ruhig bei Twitter. Es ist auch immer mal wieder über den möglichen Zusammenbruch von der Plattform gesprochen worden. Wie ist da gerade die Prognose?
Ich sehe das nicht, dass Twitter irgendwie zusammenbricht. Dafür ist das Unterfangen einfach zu teuer. Also man kann es nicht einfach sterben lassen. Elon Musk sagt ja, angeblich läuft Twitter jetzt besser. Das mag vor allem auch daran liegen, dass er sehr viel Geld gespart hat, indem er Tausende Menschen entlassen hat. Also er ist mehr als die Hälfte der Belegschaft ist ja tatsächlich entlassen worden. Und ich glaube auch nicht, dass er irgendwie Pläne hat, das Ganze in die Tonne zu treten. Insofern die Prognose ist, wir wissen es eigentlich nicht, aber ich glaube, es wird einfach erstmal weitergehen.
Und wo will er selber hin mit Twitter? Also kann man das nach dem ganzen Chaos der letzten Monate überhaupt noch absehen?
Also Elon Musk ist ja so ein Typ, der ist immer ein bisschen unberechenbar. Ich glaube, er verfolgt wirklich diese Free Speech Nummer, also absolute Meinungsfreiheit. Das wird er weiter durchsetzen mit diversen Änderungen. Er will Twitter auf jeden Fall finanziell besser aufstellen. Und seine Vision ist natürlich, dass Twitter irgendwann super gut laufen wird und auch irgendwie Gewinne machen wird. Da setze ich nochmal ein großes Fragezeichen dran. Das ist, glaube ich, schwierig, denn viele Werbekunden sind abgesprungen und sind auch nicht zurückgekommen, weil sie eben dieses Chaos derzeit fürchten. Ich würde es mal mit einem Tweet von Elon Musk selbst sagen, was er getweetet hat zur Situation bei Twitter. Es ist nicht langweilig. Und ich glaube, das ist das Motto, nachdem es eben in den nächsten Monaten auch weitergehen wird.
Wie sich Twitter ein halbes Jahr nach der Übernahme von Elon Musk verändert hat, darüber habe ich mit unserer LA-Korrespondentin Katharina Wilhelm gesprochen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
So, 10-12 Wochen Ferien im Jahr, gutes Gehalt, sicherer Job, 20 Stunden die Woche unterrichten, chillig. So schauen wahrscheinlich viele Menschen auf den LehrerInnenberuf in Deutschland. Gleichzeitig fragt man sich aber natürlich, wenn das alles so chillig ist, wie es klingt, warum gibt es dann überall zu wenig Lehrerinnen und Lehrer? Ja, vielleicht ist das alles gar nicht so entspannt. Die Telekom-Stiftung hat heute eine neue Studie zur Arbeitsbelastung von Lehrerinnen und Lehrern veröffentlicht. Und unser Reporter Martin Krinner hat sich die mal genauer angeschaut.
So, guten Morgen. Hallihallo.
Frank Pradl ist Lehrer für Deutsch und Biologie in der Nähe von Düsseldorf. Und in seiner 5C geht es heute darum, wie man eine Geschichte besonders spannend erzählen kann.
Und auf geht's. Macht die Bücher zu, macht die Hefte zu, macht die Ohren auf. Lest euch eine Geschichte vor.
Unterrichtsstunden wie diese hier sind natürlich ein Highlight. Ein bisschen vorlesen, dann darüber quatschen, sowas ist natürlich super. Aber es ist im Lehreralltag die große Ausnahme, denn
die Arbeitsbelastung ist eben erschreckend hoch.
Und das liegt unter anderem daran, wie die Arbeitszeiten von Lehrerinnen und Lehrern in Deutschland geregelt sind. In fast allen Bundesländern gibt es dafür nämlich das sogenannte Deputatsmodell. Und das klingt jetzt nicht nur nach Vorkriegszeit, sondern das ist es auch.
Das Deputatsmodell, was es seit 1873 nahezu unverändert gibt, bedeutet, dass die Arbeitszeit von Lehrkräften sich praktisch ausschließlich nach dem gehaltenen Unterricht vor Klasse richtet.
Sagt Eckehard Winter, der Geschäftsführer der Telekom-Stiftung, die heute eine Studie zur Arbeitszeit von Lehrerinnen und Lehrern veröffentlicht hat.
Das heißt also, alle anderen Tätigkeiten werden mit diesem Modell nicht erfasst und bewegen sich, wenn man so will, in einem Graubereich.
Wenn man sich nur die Zahl der Unterrichtsstunden anschaut, dann kommen Lehrerinnen und Lehrer eigentlich ganz gut weg. Eine Vollzeitkraft hält zwischen 21 und 30 Pflichtstunden pro Woche. Das hängt davon ab, in welchem Bundesland sie unterrichtet, in welcher Schulform und in welcher Altersstufe. Neben der eigentlichen Unterrichtsstunde fallen aber natürlich noch ganz viele andere Aufgaben an.
Unterrichtsvorbereitung, Konferenzen, Klausuren korrigieren, Pflege der Homepage, Klassenfeste und so weiter und so weiter.
Und das alles kostet natürlich Zeit.
Je nach Phase des Schuljahres hat man sehr häufig Wochenstunden von über 60, würde ich sagen.
Und das hängt jetzt natürlich auch wieder stark davon ab, an welcher Schule und in welchem Fach eine Lehrkraft unterrichtet. Denn dass der durchschnittliche Sportlehrer jetzt weniger zu korrigieren hat als die Kolleginnen und Kollegen in Deutsch oder Englisch, das ist natürlich mehr als nur ein Klischee. Aber für alle gleichermaßen gilt, dass die Anforderungen an Lehrerinnen und Lehrer sehr hoch sind.
Das ist wirklich eine sehr anspruchsvolle Tätigkeit, auch zwischenmenschlich. Also man ist ja den ganzen Tag mit 25 bis 30 Kindern in einem Raum, die vielleicht gar nicht großen Spaß daran haben, jetzt das zu machen, was man gerne von denen möchte. Ne? Und da immer wieder zu motivieren, Konflikte auszutarieren, als Ansprechpartner zu fungieren, da ist man wirklich vom Stresslevel her an der totalen Grenze.
Viele Leute denken jetzt, dass Lehrer ja in den Ferien Zeit haben, sich zu erholen. Das stimmt so aber auch nicht ganz, meint Frank Pradl.
Osterferien und Herbstferien oder Weihnachtsferien sind in der Regel keine Ferien. Ne? Also hier ist es gang und gäbe, dass die Klausuren so gelegt werden, dass wir die mit in die Ferien nehmen und dann wird halt massiv korrigiert.
So, und jetzt fragt sich natürlich, wie soll man denn bei solchen Bedingungen eigentlich den Nachwuchs anwerben? Viel Arbeit, hohe Erwartungen und nicht gerade das allerhöchste Ansehen in der Bevölkerung. Das klingt jetzt nicht gerade so, als ob sich der massive Lehrermangel in Deutschland leicht überwinden ließe. Eckehard Winter von der Telekom-Stiftung meint deshalb, dass sich dringend etwas ändern muss, damit der Beruf wieder attraktiver wird. Lehrerinnen und Lehrer sollten sich seiner Meinung nach wieder auf ihre Kernaufgabe konzentrieren können, aufs Unterrichten.
Wir haben ja etwa 17% Aufgaben, die allgemeiner Natur sind, die mit Pädagogik nichts zu tun haben. Also von Schulhofaufsichten über Stundenplanerstellung, aber auch Verwaltungstätigkeiten, IT-Support und so weiter. Das sind alles Tätigkeiten, die zum Teil Lehrkräfte übernommen haben, die dafür gar nicht ausgebildet sind, was dann wiederum zu Lasten des Unterrichts geht. Und das ist natürlich nicht so, wie man sich einen modernen Arbeitsplatz vorstellt, wo auch andere Professionen unterwegs sind, die da im Team helfen können, die wertvolle pädagogische Arbeitszeit wirklich dann zum Tragen kommen zu lassen.
Und noch etwas fordert die Studie. Die Schulen sollten mit den Lehrkräften ehrliche Arbeitszeiten vereinbaren können. Das Deputatsmodell gehört also abgeschafft. Das würde die Lehrerinnen und Lehrer entlasten und dann könnte es auch klappen mit dem Nachwuchs.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.